alt mag ich da gewesen sein? 8-, 9-Jähriger, halt dieses Logo immer nachzumalen. Was im Nachgang betrachtet natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich hatte eine komische Kindheit.
Zu Slayer hat ja eh einen schwierigen Ruf. Ja, also was man auch noch sagen muss, ist, dass Patsy vor dem Konzert erstmal schön die komplette Gastrokasse lahmgelegt hat mit seinem Apple Pay.
Lieder, der Musikpodcast.
Bist du bereit?
Ich glaube schon.
Okay. Moin Leute.
Hey.
Wir sind's wieder mal. Euer Lieblingspodcast aus Bremen.
Liederabend mit unserer 13. Folge.
Ja, moin Jakob erstmal.
Grüß dich Patsy.
Erste Frage, wie war dein letzter Monat?
Uff, schon so lange her. Wir nehmen ja auch jetzt Anfang Mai auf. Von daher ist der vergangene Monat noch ein bisschen länger her. Aber ein Erlebnis ist mir natürlich ganz besonders in Erinnerung geblieben, was uns beide natürlich noch mehr zusammengeschweißt hat, zusammen näher gebracht hat. Wir waren am 28. April, glaube ich, war es,
genau.
In Hamburg. Und was haben wir da gemacht?
Wir haben uns natürlich die weltbeste Band aus meiner Sicht angehört. Nein, tatsächlich haben wir Tool uns angehört in der Barclays Arena. Das erste nach Corona Konzert für mich.
Ja.
Ich weiß nicht, für dich auch?
Ja, für mich auch. Also vor Corona war mein letztes Konzert auch schon ein bisschen länger her. Also ich bin wirklich fast kurz davor zu sagen, ich glaube, es war bei mir sogar das erste Konzert nach 3 Jahren.
Also krass.
Wirklich schon echt lange her.
Ja.
Eigentlich bin ich gar nicht qualifiziert dafür, einen Musikpodcast zu machen. aber tragischerweise.
Ja, für dich das erste Mal, für mich tatsächlich das zweite Mal Tool, wobei ich fairerweise sagen muss, das erste Mal Tool kann ich mich nicht mehr ganz so dran erinnern, weil ich so ein bisschen verklüngelt gewesen bin damals. irgendwie bei Rock am Ring seinerzeit völlig... Ja, neben der Spur auf der Alterna Stage damals irgendwie mehr oder weniger wieder aufgewacht und habe dann irgendwie so eine verrückte Band da vorne gesehen. Damals noch relativ verhältnismäßig klein im Gegensatz zu heute.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Umstände waren ja auch ein bisschen anders. Du hattest mir ja erzählt, meine ich, 2001 war.
Genau, 2001 war Rock am Ring, ja.
Ja, auch mal stabile 21 Jahre her, ne?
So, genau, 21 Jahre später nach Hamburg letzten Monat gefahren und uns den ganzen Bums mal in der Barclay Arena angeguckt.
Ja, war irgendwie total spannend. Wir sind da mit meinem Auto hin und wieder zurück und mein Auto ist jetzt auch nicht das Zuverlässigste. Also es hatte alles von so einem Roadtrip.
Ich fand's gut, hat Spaß gemacht.
Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und ja, das Konzert war einfach der absolute Wahnsinn. Ich bin nicht ganz so deep in Tool drin wie du, aber ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, wie wir beide wirklich mit fassungslosen Augen da auf den Rängen saßen. Und
man muss dazu sagen, es war ein komplettes Sitzkonzert. Also es war gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Leute bei Tool moschen oder so. Also es ist ja schon eher die härtere Gangart. Aber trotz alledem kann ich mir nicht vorstellen, dass man zu dieser Musik moschen kann. Aber wir saßen da oben auch relativ hoch, hatten aber, finde ich, doch relativ gute Sitzplätze, so vom Gucken konnte. Also man konnte.
Du hast uns perfekte Plätze klar gemacht, kann so, man schon sagen.
Zwar relativ weit weg, aber trotzdem gut alles sichtbar so. Und man muss echt sagen, es ist
großartig.
Einfach, das war der absolute Wahnsinn. Also
es grenzte an Perfektionismus, wenn es nicht Perfektionismus war. Also wer Tool kennt, die Songs sind ja unfassbar komplex. Jedes einzelne Bandmitglied beherrscht seine Aufgabe, ja, wirklich nahezu perfekt.
Ja.
Und das hat sich halt auch live einfach mal wieder bewiesen, dass das so ist.
Ja. Zu einem Überfluss kam noch, dass sie richtig aufgefahren haben, was die Lichtshow und diese Projektionen und so anging. Also das war echt ganz, ganz, ganz großes Kino, was da stattgefunden hat. Und ich hab zwischendurch immer so überlegt, wie kann man dieses Ganze in kurzen Worten irgendwie beschreiben. Und ich, für mich war dieses Ganze irgendwie so kontrolliertes Chaos.
Ja.
Also, weil es ja wirklich schon sehr laut ist, sehr viel, sehr bombastisch auch, aber trotzdem on point, komplett kontrolliert.
Es war jetzt kein, also fand ich an keiner Stelle irgendwie ein Soundbrei oder so. Nee. Das, also es war wirklich auch der Sound in der Barclays Arena.
Genau.
Ich kann mich noch erinnern, ich war mal vor, das ist bestimmt auch schon über 10 Jahre her, war ich mal bei Kings of Leon in der Halle. Da hieß das noch O2 World. Und da war das irgendwie gar nichts. Also soundtechnisch.
Kein guter Mischer, kein Hexer am Regler.
Kein Hexer am Regler. Und deswegen war ich halt jetzt vergangenen Monat umso gespannter. Aber nee, alles wunderbar. Also das, klar, Post-Corona, ich traue mich das gar nicht so richtig zu sagen, aber ich formuliere es jetzt trotzdem mal so, dass so mein erstes Post-Corona-Konzert gleich so fett wird, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, waren 15.000 Leute waren da.
Genau.
Sitzplätze habe ich schon gesagt. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es ein bisschen chaotischer auch so zugeht, irgendwie so gerade beim Einlass. Also am Ende, also die Schlange war ja unendlich lang am Anfang gefühlt, aber trotzdem sind wir relativ fix dann doch am Ende drin gewesen, fand ich, für die Länge der Schlange.
Ja, und das war irgendwie alles sehr geordnet und gesittet. Und ich hatte aber auch während des Konzerts zeitweise das Gefühl, beziehungsweise ich habe das auch an mir selbst gemerkt, dass da vielleicht doch noch so ein bisschen diese Corona-Hemmung
ist. Auf jeden Fall.
Ja. Also der Sänger hat ja auch zwischendurch gefragt, are you tired?
Ja.
Weil, also ich würde schon sagen, die Stimmung war sehr gut, aber ja, ich glaube, bis es noch zu dieser richtigen Ausgelassenheit kommt, das wird dann noch ein bisschen dauern, kann ich mir vorstellen. Und dann vielleicht auch nicht unbedingt bei Tool.
Das stimmt, ja. Nee, aber so kontrolliert und so gut organisiert das Ganze beim Einlass war, muss man mal eben ganz kurz sagen, ey, Hamburg, ganz ehrlich, Barclays Arena, HSV-Stadion, ey, man kommt von eurem scheiß Parkplatz nicht runter. Was ist da los? Das wir sind fairerweise, muss man sagen, auch mit als letztes dann irgendwie so aus diesem ganzen Stadion da so mit rausgeströmt und dann zu unserem Parkplatz gekommen. Ja, haben wir noch kurz gewartet im Auto. Was machen wir jetzt? Warten wir jetzt diesen ganzen Schwall ab oder nicht? Haben denn aber...
Wir dachten zuerst, wir wären ganz, ganz clever. Wir sind
super schlau.
Weil so ein paar Autos dann in genau die verkehrte Richtung als den Ausgang gefahren sind, durch so ein dunkles Parzellengebiet, genau, glaube ich.
Ja, und wir sind hinter so einem Land Rover irgendwie nachher gefahren und haben gedacht, ja, der wird schon den Weg kennen.
Genau.
Irgendwie.
Und dieser Weg führte aber ins Nichts.
So dass wir seine Schranke.
Genau, sodass wir uns halt zum Umkehren gezwungen sahen. Und,
ja, wobei der Land Rover hat das ganz gut gemeistert. Der hat sich einfach gesagt, ja, mir doch egal, ich fahre jetzt hier über den Wall direkt in dieses Wohngebiet rein. Der war raus aus der Nummer.
Das sah ganz schön lässig aus, aber das ist mit meiner Schrottkarre nicht machbar.
Ja, auf jeden Fall schlau, nicht schlau am Ende oder wie man das auch immer nennen möchte, haben wir auf jeden Fall mindestens 50 bis 100 Autos hinter uns hergezogen, die wir dann nicht mehr in der Schlange am Ausgang zumindest hatten, die dann auch alle umdrehen mussten.
Ja, also was man auch noch sagen muss, ist, dass Patsy vor dem Konzert erstmal schön die komplette Gastrokasse lahmgelegt hat mit seinem Apple Pay.
Stimmt.
Und wir wollten standesgemäß eine Wurst und zwei Getränke.
Ja.
Und Patsy wollte 21 Jahrhundertsgemäß
einfach mit dem Handy bezahlen.
Mit dem Handy so macht, bezahlen, ne? Und dann hat sich erstmal die komplette Kassensoftware aufgehängt.
Ja, hinter uns der Mob. Ja, hat nicht, war ruhig, aber ich glaube.
Ruhig, aber fokussiert, würde ich so sagen. Kann man das,
ja. Also da müsst ihr auf jeden Fall nachbessern, Leute. Das geht nicht.
Genau. Aber wir haben unsere Getränke und deine Wurst bekommen. Und
war aber
hinter uns dann nicht mehr.
Definitiv nicht die beste Wurst, die ich jemals gegessen habe. Definitiv nicht.
Wird dir nicht mehr in Erinnerung bleiben.
Ja. Nee, was gibt's sonst? Wie war sonst der Monat? Eigentlich relativ ruhig, ne?
Ja, heute ist jetzt halt nochmal so ein bisschen was passiert. Also wir nehmen am 27. Mai auf, um ganz transparent zu sein. Und Andrew Fletcher, der Keyboarder von Deepish Mode, ist, glaube ich, jetzt in der Nacht auf heute verstorben. Ich glaube, mit 60 Jahren.
Ich kann sagen, der ist auch nicht so wirklich alt geworden. Ne?
Und
Muss man doof fragen, weil vielleicht weißt du das auch durch die Berichterstattung. Sind die überhaupt aktuell noch so richtig aktiv, die Deepish Mode?
Ich glaube schon.
Also schon lange nichts mehr gehört.
Deswegen. Die haben jetzt schon länger nichts mehr von sich hören lassen, aber die bringen auf jeden Fall noch Alben raus. Jetzt hat hier zuletzt Dave Gahan, genau, der Sänger, hat ein Solo-Album rausgebracht.
Das habe ich auch noch mitbekommen, genau.
Genau, und ich glaube Martin L. Gore, das ist ja so dieser Kopf hinter dem Ganzen. Der hat, glaube ich, auch noch zig Projekte am Start. Also die sind schon noch aktiv, wobei das echt nochmal ein ganz interessantes Thema für sich ist, weil Deepish Mode haben wohl speziell
exklusiv.
Auch vielleicht, aber vor allen Dingen in Deutschland eine sehr, sehr große Fanbase. Also so in Großbritannien und auch in den USA, ja, da kennt man die natürlich auch, da waren die auch erfolgreich.
Aber finden die nicht so statt, oder?
So in Deutschland sind die wohl echt ziemlich groß unterwegs. Ist ja mit vielen Künstlern, habe ich das Gefühl, so auch mit Tina Turner zum Beispiel. Ich glaube,
wohnt die nicht sogar in Köln oder so?
Die hat da auf jeden Fall mal gewohnt.
Ja.
Und es gibt so Künstler, Künstlerinnen, so wie Tina Turner oder auch ganz furchtbar Anastasia.
Stimmt, die war doch mit diesem MTV Patrice Moderator, VJ oder wie man das auch immer nennt. Die war nicht verheiratet. Ich glaube, die waren nur zusammen Anfang der 2000er.
Ach krass, ja. Siehst du, das wusste ich wiederum nicht. Aber das sind auf jeden Fall so Künstler, Künstlerinnen. Da habe ich das Gefühl, das sind internationale Stars, aber eigentlich hören die nur Deutsche.
Ja.
Das David Hasselhoff-Phänomen.
Backstreet Boys.
Stimmt.
Die wir übrigens, wir haben ja letztes Mal unsere Guilty Pleasure-Folge gehabt, die irgendwie komplett durchgerutscht sind, finde ich irgendwie.
Weil man sich dafür nicht schämen muss.
Nein, ja, aber auf Partys singt man da gerne mal die guten alten Backstreet Boys nochmal wieder.
Ja, machen. Was heißt auf Partys, auch privat morgens auf dem Weg zur Arbeit.
Und direkt unsere Dusche. Erstmal quit playing games. Wir schweifen ab.
Nee, alles gut. Ich wäre jetzt gerade sogar noch ein bisschen mehr abgeschwiffen. Da fiel mir nämlich gerade spontan so ein. Ich eine Bekannte. Und mit der bin ich mal nach Amsterdam gefahren für ein Wochenende in ihrem Auto. Und so mit Spotify und so, das war alles noch nichts. Aber sie hatte immer einen CD-Player in ihrem Auto.
Ja.
Und dann hatte sie das damals aktuelle Album von David Guetta. Und
oh Gott.
Dann haben wir die ganze Zeit David Guetta gehört auf ihren Wunsch. Und das weiß ich noch, dass mich das irgendwie total irritiert hatte, weil das ist so Musik, die ich normalerweise, wenn ich sie höre,
im Radio,
in einem ganz anderen Kontext.
Okay.
Also entweder Party oder halt genau manchmal auch im Radio, aber nicht freiwillig in einem Auto, in einem geschlossenen Raum, aus dem ich nicht flüchten kann. Ich kann mir vorstellen, das Thema Guilty Pleasure wird immer mal wieder aufploppen.
Wird auf jeden Fall uns weiter verfolgen, definitiv. Ja.
Aber wir wollen uns heute mal wieder über ein bisschen bessere Musik unterhalten.
Ja, und da bin ich echt mal gespannt. Ich habe dir ja, also wir haben, um das vorwegzunehmen, Albumtausch gemacht wieder.
Yay.
Und da bin ich echt mal auf deine Meinung zu dem Album gespannt, das, was ich dir gegeben habe.
Ja.
Weil das mir irgendwie immer wieder über den Weg gelaufen ist und irgendwie habe ich gedacht, scheißegal, jetzt haust du es mal einfach raus und das wird jetzt einfach das nächste Ding, was du besprechen darfst.
Okay, willst du schon vorab sagen, was du für eine Erwartung hast? Oder?
Nö, lass mich mal gerne überraschen.
Okay, das heißt, ich soll anfangen?
Das wäre schön, ja.
gerne. du hast mir ein Album einer Band gegeben, so ein klassisches Ding, immer mal wieder von gehört, vielleicht auch mal unbewusst was von gehört, aber nie so richtig mit auseinandergesetzt.
Und hattest du denn überhaupt schon mal vor, also das Album generell gehört?
Mm-mm.
Gar nicht, ne?
Ja, okay. Gar nicht. Hm? Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht fest sagen, dass ich vielleicht niemals einen Song von diesem Album gehört habe, aber so eine richtig direkte Auseinandersetzung hat wirklich nie stattgefunden. Aber genau das finde ich halt eben das Coole an diesem Konzept Albumtausch. Ich hoffe, dass ich das vielleicht bei dir irgendwann auch erreichen kann. Ich habe aber das Gefühl, ich gebe dir Alben, so die kennst du halt schon. Und ja, vielleicht.
Kann ich dich schon mal vorwegnehmen? Bei dem Album, was du mir gegeben hast, ich hatte es vorher noch nie komplett gehört.
Ah, okay.
Also,
ja. Obwohl es ja ganz kurz ist.
Aber da kommen wir ja noch zu.
Genau. Naja, um auf den Punkt zu kommen, es geht um die Band Bullet for My Valentine und ihr Debütalbum The Poison von 2005. Und als allererstes, wie es sich gehört, muss ich mit dem Intro anfangen, weil ich es noch nie so erlebt habe, dass mich ein Intro im Zusammenhang mit dem darauf folgenden Track so aus dem Konzept gebracht hat. Also es ist wirklich krass. Zuerst kommt, der Track heißt auch Intro, in Zusammenarbeit mit den Jungs von Apocalyptica. Die ja auch so
Streicher.
Die sind speziell unterwegs. Die streicheln gern ihre Instrumente.
Genau.
Und ich glaube, es ist so Violine.
Ja, Cello, ne? Also sie sind ja, glaube ich, damals ein bisschen damit bekannt geworden, dass sie Metallica-Songs auf ihren klassischen Instrumenten quasi gespielt haben.
Genau.
Damit sind sie, glaube ich, relativ groß geworden.
Genau. Naja, und ich finde das Intro auch echt schön. Es hat so ein nettes Gitarrenzupfmuster und dann dazu eben diese Streichinstrumente. Also ich würde sagen, so eine Melodie, in die man wirklich ganz gut versinken kann.
Ich finde ja auch ganz cool dieses das Solo, was denn da reingeht.
Genau. So ein bisschen verzerrter dann halt.
Ja.
Genau, ja. Und dann kommt Her Voice Recedes. Ja, das holt einen dann halt so straight back in die Realität. Das ist schon echt besonders. Wobei mir da gerade wirklich spontan zu einfällt, hier das Ärzte-Album, die Bestien-Menschengestalt. Das beginnt auch mit einem Intro-Track. Das ist so ein Akustik-Gitarren-Gezupfe. Ganz cool. Ich glaube, das geht nicht mal 10 Sekunden oder so.
Ja.
So wirklich ganz kurz so Gezupfe auf der Akustik-Gitarre. Und dann kommt Schrei nach Liebe, was ja...
Okay.
So, aber trotzdem...
Bei Weitem nicht so ein Ausbruch wie...
Und du hattest mir auch im Vorfeld... schon eine WhatsApp geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das war. Auf jeden Fall mit dem Album. Und dass du dann halt irgendwie auch meintest, so, ja, hör dir mal das Intro an und der Track, der darauf folgt, der ist auch mega geil. Und
aber nicht skippen, mal ganz wichtig.
Nein. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem wir diesen Podcast aufnehmen, bin ich ein bisschen mehr von meiner Skipper-Krankheit geheilt. also für die Leute, die es nicht kennen, Her Voice Recedes beginnt mit einem unfassbaren Schrei. Schnelles Schlagzeug, schnelle Gitarrengriffs und dann geht's eigentlich ab auf die Bahn, ne?
Aber also, voll, ungebremst, einfach Vollgas.
Und was sich so durch das komplette Album durchzieht und was ja, glaube ich, auch so das Markenzeichen von Bullet for My Valentine ist. Du hast auf der einen Seite den Sänger Matthew Tuck, der halt vor allen Dingen diese harmonischen Parts singt, der einen sehr klaren Gesang hat. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite, es ist witzigerweise immer die Rolle des Bassisten. Also, soweit ich das richtig verstanden habe, Bullet for My Valentine befindet sich mehr oder weniger noch in der Stammformation. Nur der Bassist hat dreimal gewechselt. Wahrscheinlich, weil die immer so viel schreien müssen und die Stimmbänder irgendwann hin sind. Der muss dann ausgetauscht werden.
Das ist das Einstellkriterium. Ne?
Genau. Und ich muss mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich jetzt hier gerade Quatsch erzähle. Aber ich meine, der aktuelle Bassist ist Jamie Matthias.
Ja.
Der erste war Nick Crandall von 1998. Der hat sich auch die Band gegründet bis 2003 und dann zwischen 2003 bis 2015, also auch in dem Zeitraum, in dem das Album aufgenommen wurde, war es Jason James, also das ist dann auch der Typ, der so viel schreit und der wird dann auch tatsächlich, das fand ich ganz interessant, weil mir das auch gar nicht klar war, auch Shouter genannt.
Ja, ja, genau. Und
diesen Begriff Shouter kannte ich bisher eigentlich nur vom Hip-Hop.
Okay.
Also gerade bei Live-Konzerten, ich war beispielsweise mal bei einem Eminem-Konzert und Eminem hat auch einen Shouter, Mr. Porter, auch schon seit Jahrzehnten, der ist mega cool. Genau, und
sind das die Jungs, die dann quasi nochmal die letzte Zeile
genau, wiederholen? Genau, die letzte Line immer mit rappen und ja, gerade, also versteht mich da bitte nicht falsch, Eminem hat es immer noch mega drauf.
Definitiv.
Aber gerade bei so Killer-Tracks wie eben Rap God oder so, so live, da geht ihm halt manchmal schon mal die Puste aus. Oh, und ich glaube so? Dann, nee, also nicht schlimm, aber man merkt es halt einfach, dass die Stimme dann so ein bisschen dünner wird. Und dann merkt man halt auch, dass es ja ganz gut ist, noch einen Shouter dabei zu haben. Und ja, von daher fand ich das halt echt sehr interessant, dass es das in dem Genre auch gibt. Aber über welches Genre reden wir überhaupt?
Stimmt, das
haben wir auch gar nicht so wirklich. Ich habe viel drüber gelesen und aber auch versucht, so ein bisschen auf mich selber zu hören. Was höre ich da so raus? Also ich höre Heavy Metal, Metalcore. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Es geht für mich auch so ein bisschen, wie auch immer man das definieren mag, in die Richtung Emo-Rock.
Ja, das liegt halt daran, weil du halt neben dem Shouter halt diesen anderen Typen hast, der halt auch, ich sag jetzt mal, ich behaupte mal, nicht schlecht singen kann, der eine echt eine mega gute Stimme so hat.
Ja.
Und dadurch kommt es vielleicht auch so ein bisschen Emo rüber, ne?
Ja.
Eine Sache, oder ich weiß gar nicht warum, wieso, weshalb, aber haben wir auch in der Guilty Pleasure-Folge ja kurz angerissen beim letzten Mal, wird Bullet for My Valentine tatsächlich auch mit New Metal so ein bisschen in Verbindung gebracht, wobei ich das gar nicht so richtig nachvollziehen kann.
Nee, nicht so richtig.
Aber vielleicht ist es einfach die Zeit gewesen, wo sie noch so ein bisschen mit reingegrätscht sind, aber ja, wird hin und wieder auch noch mal ein bisschen, ja, hin und wieder gesagt, New Metal.
Ja.
Keine Ahnung. Vielleicht aber auch deswegen New Metal, weil so richtig Metal zu dem Zeitpunkt ja eher gar nicht so on point war. Ich weiß,
ja,
ein paar Jahre vorher hatte halt Metallica ja ihr Saint Anger rausgebracht, was ja überhaupt nicht mehr das war, was die Leute unter Metal sich vorgestellt hatten. Und vielleicht war das so ein bisschen so ein Aufbruch in eine neue Metal-Zeit.
Ja, genau. Ich bin dann halt auch über Bullet for My Valentine wirklich in so eine Schiene reingerutscht von Bands, die wirklich ein ähnliches, wenn nicht ein gleiches Konzept haben. Zum Beispiel In Flames.
Ja.
Genau. Die klingt wirklich sehr ähnlich.
Mhm.
Escape the Fate, die haben auch so einen Shouter, der hat mich total an hier, der Hobbit, dieser eine Orkkrieger, der auch so eine mega tiefe Stimme hat.
Okay.
Da werde ich auch im Laufe der Folge einen Track von denen auf die Playlist droppen, The Guillotine. Ich habe noch nicht so eine Stimme gehört, also das war wirklich sehr, sehr krass, aber zurück zu Bullet for My Valentine und The Poison. Was ich noch so ganz cool fand, weil sich da ja auch für uns so ein bisschen der Kreis schließt im Hinblick auf unsere vorherigen Folgen. Die Band hat sich 1998 gegründet, ursprünglich unter dem Namen Jeff Killed John als Nirvana und Metallica Coverband.
Siehste, da haben wir's.
Da haben wir's. Und obwohl ja 98 Grunge eher tot war, aber irgendwie auch nicht scheinbar. Und ja, wenn ich mir so deren Bandbiografie anschaue, natürlich weiß man es immer nicht genau, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben natürlich hart geschuftet, aber die hatten von Anfang an schon so einen Hype, bevor das erste Album erst rauskam.
Stimmt, durch die EP, ne?
Genau, damit waren sie halt schon ziemlich erfolgreich. Und ja, als dann halt 2005 das Album The Poison rauskam, ja, konnte das eigentlich nur ein Erfolg werden, hatte ich das Gefühl. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich kann mich da jetzt daran nicht erinnern, als es damals rauskam. Aber so, wenn man das heute so noch mal ein bisschen nachvollziehen kann.
Ja.
Dann lief das wohl ganz gut für die Jungs.
Mal eben ganz kurz reingegrätscht noch. Eine andere Band, die auch ein ähnliches Konzept verfolgt, was du gerade gesagt hast mit dem Shouten, ist Alex on Fire.
Sagt ja.
Die ja mit hier mit Dallas Green, der
genau. Von
City on Color, der Frontmann. Oder ja, eigentlich ist er City in Color.
Genau.
Genau nimmt. Ein ähnliches Konzept oder eigentlich fast dasselbe Konzept verfolgen.
Genau.
Fiel mir gerade nur noch so daneben ein.
Ja, und das Album war dann auch gar nicht so unerfolgreich. In Deutschland hat das Platz 25 erreicht und fand ich auch ziemlich beeindruckend. Hielt sich insgesamt 40 Wochen in den Charts.
Krass. Das ist so relativ ungewöhnlich.
Vor allem für das Genre halt.
Ja, ne? Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, woran das lag. Und zwar, die haben relativ viele Singles rausgebracht von dem Album. Und es ist das wirklich absolut letzte Aufbäumen von MTV, glaube ich, noch gewesen.
Ah, okay.
Wo noch relativ viele Musikvideos damals gelaufen sind. Also,
ja.
Wie heißt es? Four Words?
Ja.
Ist, glaube ich, war eins von den, von den Songs, die da auch relativ hochfrequentiert gelaufen sind. Und ja, das ist halt so noch gerade so die letzte MTV-Zeit, glaube ich, gewesen, wo noch was lief am Ende.
Ja, okay. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, und auch sonst in Österreich auch immer im Platz 43, 19 Wochen in den Charts. In Großbritannien. Die Jungs kommen ja auch aus Wales. Platz 21 und Goldstatus, genauso wie in den USA. Da halt nur Platz 128, aber gut, ich glaube, die US-Charts, das ist auch nochmal ein bisschen eine andere Nummer. ja, und ich habe mir dann halt auch die nachfolgenden Alben von Bullet for My Valentine angehört. Und die waren dann charttechnisch noch erfolgreicher. Aber ich muss halt gestehen, die haben mir alle nicht so gut gefallen. Mhm. Also,
ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also sehe ich genauso.
The Poison finde ich halt.
Hat halt irgendwie einen richtig guten Drive, irgendwie, finde ich so.
Also ich habe auch jetzt keinen Track, der da für mich jetzt so komplett rausfällt. So der letzte, The End.
Ja, okay.
Finde ich halt noch ein bisschen. Finde ich noch am schwächsten, aber jetzt auch nicht wirklich schlecht.
Ja.
Und ja, mit am besten finde ich, genau, ich muss es halt einfach mit aufschreiben, Her Voice Recedes, weil ja, es ist einfach so ein Schlag in die Fresse und so, das ist woke.
Wenn man davon spricht, das ist es.
Und Suffocating Under Words of Sorrows, What Can I Do? Ist auch sehr, sehr stark. Room 409.
Und mega. Das ist mein absoluter Favorite.
Ah, geil. Und den Titeltrack The Poison finde ich total geil, weil der ist ja im Vergleich zu den anderen Tracks eher zurückhaltend, kann man ja nicht sagen, aber ich würde schon sagen, vergleichsweise eher ein bisschen softer.
Mhm.
Aber genau das finde ich halt so geil, weil da Jason James im Refrain irgendwas schreit und im Vordergrund ist der Sänger Matthew Tuck und der singt so harmonisch This is our last goodbye. Ja,
stimmt.
Das klingt jetzt bei mir natürlich total furchtbar, Entschuldigung.
Stark gesungen.
Das arbeitet Patsy alles nach.
Ja, Ray Garvey hat schon angerufen, weil so Voice darfst du mitmachen.
Nein, einfach nur mal so als Beispiel und das ja, kann sein, dass das Freunde dieses Genres eben total scheiße finden, aber da muss ich halt sagen, das finde ich irgendwie total geil, weil du da genau diese Gegenüberstellung hast, so dieses harte, ja, fast schon richtig Hardcore und dann ist da wirklich auf der anderen Seite ein Sänger, der wirklich in meinen Ohren sehr gut singen kann. Also ich habe mir auch auf YouTube ein paar Live-Auftritte reingezogen und das ist schon eine Stimme und der kann halt auch was. Und ja, das, also den Titeltrack finde ich echt cool.
Ich finde, das ist so eine Band. Ich weiß nicht, du bist ja auch schon bei Rock am Ring gewesen.
Ja.
Und ich finde, das ist so eine Band, wo man, wenn du vor die Bühne trittst Und die sind vielleicht meinetwegen gerade, entweder sind die gerade schon dabei oder noch so ein bisschen beim Soundcheck. Mhm. Da erwartet man immer ein riesig großes Schlagzeug. Also es ist immer so weiß, ich kann das gar nicht beschreiben. Also mein erstes Mal, wo ich bei Rock am Ring vor die Hauptbühne getreten bin, bei Rock am Ring ist das ja so, du kannst entweder von hinten direkt auf die Bühne zulaufen oder du läufst durch die Boxengasse.
Mhm, genau.
So, und bei mir war es damals so, ich bin direkt Boxengasse und dann biegt man ja dann irgendwann rechts ab und dann stehst du direkt vor der Hauptbühne.
Ja.
Und dieser Schall, dieser Druck, der so ein großes Schlagzeug ausübt, das erinnert mich, also diese Band erinnert mich an diese Momente irgendwie immer so ein bisschen, weil das halt sehr wuchtig, sehr, sehr breit, sehr fett immer ist.
Total, bin ich komplett bei dir. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass das eine Band ist, die sich echt etabliert hat. Ich glaube, die haben echt ihre Fanbase und haben jetzt, glaube ich, auch im vergangenen Jahr ein neues Album rausgebracht, selbst betitelt, also Bullet for My Valentine.
Ja.
Aber wie gesagt, The Poison ist so für mich das Album. Und hat mir echt komplett durchgehend gut gefallen. kann ich jetzt halt natürlich auch nicht immer hören. Ich habe es jetzt in den vergangenen Wochen natürlich ein bisschen häufiger gehört. Deswegen war ich auch immer so ein bisschen angeknipst. Und, aber es ist schon cool. Und haben dafür auch echt jede Menge Auszeichnungen bekommen im Jahr 2006, also ich weiß leider nicht das genaue Datum, als sie das Album rausgebracht haben, also genau im Jahr 2005, aber es muss irgendwie schon so gen Ende 2005 gewesen sein, weil sie viele Auszeichnungen dann eben auch im Jahr 2006 bekommen haben, unter anderem Best Single, Tears Don't Fall.
Ja.
Ist, glaube ich, auch so mit der erfolgreichste Track auf dem Album. Finde ich jetzt aber nicht den besten. Also, und das.
Aber das ist halt, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen dem MTV am Ende geschuldet, glaube ich.
Und ist halt auch so, finde ich, mit am zugänglichsten.
Genau.
Ne? Und, aber für mich, glaube ich, halt auch einer der Tracks, weshalb ich halt auch auf diese Emo-Schiene gekommen bin. Weil, wenn man halt so ein bisschen auf die Texte achtet und. Das ist ja schon häufig gefühlig, sage ich mal. Aber ich finde es komplett cool. Und Best British Newcomer, Best British Band, Best Live Band. Und krass. Also läuft bei den Jungs. Genau. Und für unsere Liederabend-Playlist, der ihr sehr gerne folgen könnt, würde ich auf jeden Fall The Poison, den Titeltrack, Room 409 und ich glaube, das reicht. Vielleicht willst du ja auch noch was von dem Album.
Ja, also mit Room 409 bin ich schon komplett abgeholt, weil das war einer so dieser Songs, der mich so richtig schön aufgepeitscht hat, wenn ich zum Fußball gefahren bin.
Und dann alle weggegrätscht.
So, genau, als Stürmer immer direkt alles weggrätschen. Ja.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, setzen wir kurz ab.
Kurze Pause.
Und dann bist du fertig.
Dann bin ich fertig.
Labö ist fertig.
Ja, alles klar.
Bis gleich. Bis gleich.
Meine Meinung ist ganz ehrlich gesagt, du musst einen so lange auf die Ohren hauen, bis er nicht mehr aufsteht. Weil er ist auch sauer.
Ja.
Jetzt mische ich nicht mehr. Und jetzt ist auch Labö fertig.
Okay, da sind wir wieder. Bevor wir in das zweite Album starten, hätte ich einfach noch mal so ein paar Fragen generell so an dich irgendwie.
Oh Gott.
Ja. So, zum einen, wie kommst du überhaupt mit dem Ruhm klar? Der Bob-Podcast dir mittlerweile bereitet. Wirst du auf der Straße mittlerweile schon erkannt? Musst du Autogramme geben?
Naja, das Ding ist, ich habe mir mittlerweile von meiner hochdotierten Entlohnung einen Sommersitz in der Bretagne zugelegt. Da kann ich mich halt immer mal wieder zurückziehen.
Und das Ferien muss,
für die Podcast-Aufnahmen, so wie heute, lasse ich mich dann nach Bremen einfliegen und so sieht mein Leben aus.
Die Hubschrauberanbindung ist super. Erstmal ein Heli gekauft vom ersten Podcast-Gehalt.
Kommt jetzt der Dr. Sommer Psychotest.
Genau. Nee, was mir letztens noch so eingefallen ist, wir sind ja nun mal mittlerweile auch in einem Zeitalter, wo halt, wo so ein Smartphone ja gar nicht mehr wegzudenken ist. Aber kannst du dich noch dran erinnern an dein erstes Handy?
Ja.
Und kannst du dich auch noch dran erinnern, oder anders gefragt, hast du einen Musiksong als Handy-Klingelton mal irgendwann gehabt?
Ja, also mein erstes Handy war, jetzt ist mir leider gerade der Modellname entfallen, aber es war weltberühmt, dieses türkise Nokia mit Snake 2 drauf.
Ja, ja, weiß ich, ja. Hm.
Die hatten immer solche Bezeichnungen wie Nokia.
Also 3310,
was genau, auch immer. Genau, irgendwie so. Aber ich hatte wirklich dieses türkise mit so grauem Rand und darauf dann halt Snake 2. Mhm. Das war mein erstes Handy.
Dementsprechend noch polyphone Klingeltöne.
Genau, also da war noch nichts mit Songs und so, zumal ich hatte, glaube ich, diesen ganz klassischen Nokia-Klingelton, was heute der iPhone-Klingelton ist. Das hatte halt früher irgendwie auch Nokia für sich.
Ja.
Und jetzt kommen wir schon wieder auf die Guilty Pleasure-Folge. Dann hatte ich irgendwann, das war das alte Handy meiner Tante Hildegard. Schöne Grüße.
Hildi.
Sony Ericsson.
Ja.
Und da konnte man dann auch tatsächlich so MP3-Songs draufladen. Und ich hatte dann als Klingelton von Lil Wayne Lollipop.
Ach, schön.
She licked me like a lollipop.
Oh Gott.
Ja,
schwieriger Text.
Ich glaube, ich war
12
oder 13 und
passt ja.
Noch nicht in der Lage, bestimmte Dinge zu reflektieren und dachte, dass Dinge cool sind, die nicht cool sind.
Ich glaube, dieses Handy, dieses Sony Ericsson, hatte das nicht auch wie so eine Kooperation mit Paul von Dyk damals, der damals auch so eine Riesenkampagne gefahren hat, glaube ich.
Das kann gut sein.
Der hatte damals einen Song, der hieß Connected und das passte natürlich super im Handy, Handynetz, bla bla bla. Und ich glaube, da wurde das damals, glaube ich, mit promoted unter anderem und ich glaube auch sogar direkt dann mit raufgeladen, das Lied.
Ah, das kann gut sein, aber ich glaube, das war es nicht. Aber ich war irgendwie handymäßig eh häufig ganz, ganz merkwürdig unterwegs. was ich auch total geil fand, war dieses Motorola zum Aufklappen.
Ja, ja.
Das fand ich immer total cool. Ja, und dann hatte ich noch, das war tatsächlich eines meiner Lieblingshandys, ein BlackBerry mit dieser dieser Computertastatur.
Oh, fand ich ganz furchtbar.
Echt, mit zwei Daumen, total geil. Fand ich mega.
Ja, ich hatte tatsächlich die Smartphone-Vorgänger, diese XDAs, wo man noch mit so einem Stift drauf rumtippen konnte. Und unter anderem später dann auch mit einer Tastatur. Warum frage ich denn jetzt eigentlich?
Abend, der Technik-Podcast.
Genau. Weil mittlerweile ist das ja irgendwie so ein bisschen out, überhaupt noch so einen richtigen Klingelton eigentlich zu haben, oder?
Das stimmt.
Also es ist immer so, wenn irgendjemand sein Handy, dessen Handy klingelt, dann ist es entweder so ein Standard 0815 Klingelton vom iPhone oder was auch immer und dann guckt man schon immer ganz, ganz schief, weil die meisten ja wirklich heutzutage ihr Handy entweder auf lautlos oder auf Vibration haben.
Ne? Genau, also ich habe mein Handy so gut wie immer auf lautlos, zum Leid meiner Freunde und Bekannten,
weil ich
nie rangehe.
Ja.
Aber mein Klingelton ist die Titelmelodie von BoJack Horseman, die so eine animierte Netflix-Serie.
Okay. Über,
es ist quasi Charlie Sheen, das Leben von Charlie Sheen in Figur eines Pferdes. Also es ist einer meiner Lieblingsserien.
Okay.
Die ersten zwei Staffeln sind super witzig, die restlichen vier einfach nur noch tragisch. Aber auch das nur am Rande.
Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich damals irgendwie, als es dann losging mit MP3s aufs Handy raufladen und bla bla bla, dass man dann halt irgendwie mal so ein bisschen so raushängen lassen wollte, was für geile Musik man hört.
Ja.
So. Deswegen bin ich da eigentlich im Ursprung so ein bisschen drauf gekommen. Und dann hatte ich dann halt so weil das Album mir jetzt vor kurzem wieder begegnet ist, von Jet, Get Born, das Album.
Mhm.
Cold Heart Bitch als Klingelton.
Geil.
Und das ist ja, und dann stehst du irgendwo bei Lidl an der Kasse und dann
schreibt dich deine Mutti an.
Genauso. Da schreit dich da erstmal jemand aus der Tasche mit Cold Heart Bitch an. Ja. Darüber bin ich gestolpert. Und es gibt halt auch so Leute, die das dann halt komplett durchziehen. Ne? So, ja. Also bis heute so diesen Klingelton von früher irgendwie haben. liebe Grüße an meinen Ex-Chef.
Okay.
auch so ein bisschen, also ich gehe davon aus, dass er den Podcast nicht hören wird, aber deswegen kann ich sagen, der hat bis heute, weil ich ihn vor kurzem nochmal wieder getroffen habe, der hat bis heute immer noch Gigi Kale mit Cocaine als Klingelton.
Geil.
Ist als Geschäftsführer, weiß ich nicht, ob das so gut ist.
If you wanna hang out, you've gotta take around cocaine.
Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, als Geschäftsführer den Klingelton ans, immer. Also, und er hat ihn natürlich auch auf Laune. Also.
Ja, ja, klar, er steht dazu. Ja, aber das ist eine total interessante Beobachtung, finde ich. Das habe ich so nie wirklich drüber nachgedacht, weil ich tatsächlich auch ganz viele Leute kenne, die heutzutage ja keine Gedanken mehr um ihren Handy-Klingelton. Die haben halt irgendwie was Vorinstalliertes. Und ich glaube, dieser All-Time-Favorite ist ja wirklich dieser Old-Phone-Ring.
Ja, ja, genau.
Ja, und sonst? Ja, interessant. Interessantes Thema.
Fiel mir irgendwie letzt noch mal wieder so ein bisschen ein und ich gedacht, ja, fragst du mal nach.
Genau.
Ja, so. Cool. Haben wir das auch geklärt. Nee, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe ja auch ein Album mir anhören müssen hört sich ein bisschen negativ, ein bisschen sehr negativ sogar an. Ich wollte
gerade sagen.
Tatsächlich ist es ich nehme es jetzt mal einfach direkt vorweg von Slayer. Man kann die Band auch nicht sagen, ohne zu grölen, oder?
Ja, also ich höre ja gern Slayer.
Es ist tatsächlich das Album Rain in Blood. Und Album ist vom 7. Oktober 86. Es ist echt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig weit weg. Und als du es mir gegeben hast, habe ich gedacht, okay. Du kennst Slayer, du kennst den Song Rain in Blood, aber das Album hast du dir noch nie angehört. Fairerweise muss ich dazu sagen, ich bin kein riesen Slayer-Fan. Klar, immer mal so ein bisschen wieder in Berührung gekommen, aber wie gesagt, das Album noch nie gehört so. Und ich mache das dann immer so, wenn ich ein Album höre, dann nehme ich mir halt auch die Zeit. Und da die Zeit bei dem Album relativ übersichtlich hier ist.
Ich glaube 34 Minuten oder so. Ne?
Aber nur die Extended Version. Also, also die mit Bonus-Tracks und so weiter.
Stimmt.
Also die originale Version geht gerade mal 29,5 Minuten oder so.
Geil.
Und das kann ich auch schon mal vorweg. Also habe ich gelesen, dass der Produzent Rick Rubin, auch immer wieder bei uns, läuft er uns über den Weg im Podcast, wohl zu der Band gesagt hat, als sie fertig abgemischt haben, ihr wisst schon, dass es relativ kurz ist, das Album. Und irgendwie war den Leuten das gar nicht so klar in dem Moment. Und dann haben sie, das finde ich auch ganz witzig, um dieses Album wenigstens in Richtung einer halben Stunde zu bringen, haben sie noch so Gewitter und Regengeräusche irgendwie vorweg und hinterher gespielt. Und auch noch ein ganz interessanter Funfact. Dadurch, dass es nur eine halbe Stunde ging, konnte es damals in der Kassettenversion jeweils komplett auf eine Seite drauf.
Ach, wie geil.
Das heißt, du musst es nicht mal zurückspulen.
Wenn geil, es war auf beiden Seiten
auf beiden drauf, Seiten.
Quasi.
Ja, im Prinzip hast du das Album zweimal gekauft, wenn du eine Kassette gekauft hast.
Das ist ein Schnäppchen.
Ja, finde ich ganz spannend.
Ich finde halt auch diesen Umstand mit Rick Rubin mal wieder total geil, der, wie du schon sagst, irgendwie gefühlt überall seine Finger im Spiel hat und dass das Album ja auch beim Label Def Jam erschienen ist, was genau. Ja eigentlich ein Hip-Hop-Label ist.
Genau, und Rick Rubin hat das Album davor, was er mitproduziert hat, war von den Beastie Boys, License to Ill. Und dann passt das wieder ganz gut mit Def Jam zusammen.
Ja.
Und wiederum nochmal einen davor hat er LL Cool J produziert. Also das ist, ja, also da, das ist schon wirklich verwunderlich, dass du dann halt dein viertes Album oder drittes Album dann direkt mit Slayer irgendwie machst.
Ja.
Andererseits ist der Typ halt auch irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal im Podcast irgendwie ganz witzig, so wie der Typ irgendwie so drauf ist.
Er ist der Inbegriff von open-minded, glaube ich.
Komplett. Ja, hast du das Cover mal angeguckt?
Das ist ganz schön krass.
Oder?
Deswegen hatten die halt auch ganz schön viel Ärger. Also das hatte ich dann nochmal gelesen, halt auch mit dem Label.
Ja.
Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Slayer hat ja eh einen schwierigen Ruf. Also ich glaube, heutzutage ist es mittlerweile ein bisschen besser, beziehungsweise ein bisschen aufgeklärter. Aber ja, es ist ja auch eine Band, die sehr stark provoziert und polarisiert.
Ja.
Und ja, allein auch dieses Slayer-Symbol mit dem Adler.
Genau, der Adler, denn das S, das halt, ja,
SS.
Direkt vom SS irgendwie, genau, mehr oder weniger geklaut ist.
Der Reichsadler und ja, ich hoffe, ich kriege dir da jetzt
nicht dazwischen. Alles gut, alles super.
Aber das fällt mir jetzt dazu ein. Gott, ist es der erste Track oder der zweite, Angel of Death?
Erster Track.
Der erste ist das, ne? Genau.
Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Der beginnt ja mit
genau,
Auschwitz, ja. The Meaning of Pain, genau, und beschäftigt sich ja mit dem NS-Arzt und ja, damaligen Arzt im KZ Auschwitz-Birkenau, Josef Mengele.
Genau.
Ja.
Ist schon,
ist halt krasse Themen.
Also ist jetzt keine Liebes, also kein Liebessong oder irgendwie sowas. Also.
Genau, und ja, das Songwriting hatten halt auch vorwiegend die beiden Gitarristen Kerry King und Jeff Hanneman
genau,
übernommen.
Ja.
Und das fand ich auch ganz witzig, dass die da ja unterschiedlich rangegangen sind, aber
getrennt voneinander eingespielt zu verschiedenen Uhrzeiten, ne?
Genau, und Jeff Hanneman war irgendwie ja offensiver, der hat halt die ganze Zeit Bücher über den Holocaust gelesen,
genau,
und hat hier Tom Araya,
genau, ja,
den Sänger die ganze Zeit halt zugetextet mit seinen Ideen und mit ja mit seinen Songideen. Und Kerry King, der wirklich rein optisch brutal aussieht, aber ja, ich habe den schon in relativ vielen Interviews erlebt, der recht sympathisch wirkt. Also
fand ich witziger genauso. Also
genau,
guckt man sich die Interviews aus den 80ern an, sind die natürlich komplett durchgeknallt, so ein bisschen aggro,
ja,
und wie man halt sich so ein Mitte 80er Metal-Typ vorstellt. So kamen die damals auch rüber.
Und, genau.
Aber heutzutage sind die halt echt so Daddys, ne?
Besetzt. Und ja, Kerry King war dann halt derjenige, der sich eher so ein bisschen zurückgezogen hat und ja, so Horrorfilme wie hier den Klassiker Nightmare on Elm Street,
ja,
geguckt hat und sich davon so hat inspirieren lassen. Ja, brutale Jungs.
Find ich generell aber sowieso spannend, dass gerade so Metal in den 80ern viel sich so mit Kriegen, Zweite Weltkriegsgeschichte, Erste Weltkriegsgeschichte und sowas. Mit Metallica hat da auch ja relativ viel Schnittpunkte dann immer so gehabt. Find ich irgendwie.
Lemmy von Motorhead.
Genau, auch. Lemmy ist ja ein. Ja, kann man das sagen? Ein
Sammler gewesen.
Zweite Weltkriegsfan, kann genau, man so sagen? Weiß ich nicht. Ist schon komisch. Und dann halt dieses, ja, dieses Design von den vom Logo. Muss ich tatsächlich auch nochmal wieder zurück in meine Jugend denken, weil mein damaliger Onkel war riesiger Slayer-Fan.
Mhm.
Der muss ja so Mitte 20, Ende 20 gewesen sein. Und der hat mir unter anderem auch Kassetten dann gegeben.
Geil.
Von Slayer. Ich glaube, meine Mutter, sie wird es ja vielleicht auch irgendwie nochmal hören hier, die wird mir wahrscheinlich bestätigen, dass sie das nicht so geil damals fand. Aus verschiedensten Gründen. Aber unter anderem war halt auch dieses Logo von Slayer da vorne, mhm, drauf auf diesen Kassetten. Also es waren halt selbst aufgenommene Kassetten. Und ab dem Punkt, wo ich dieses Logo gesehen habe mit diesen Schwertern und diesen Pentagrammen und so weiter und so, mhm, fort, habe ich angefangen als wie alt mag ich da gewesen sein? 8-, 9-Jähriger, halt dieses Logo immer nachzumalen. Was im Nachgang betrachtet natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich hatte eine komische Kindheit.
Ich habe direkt dieses Kind aus diesem Bruce Willis-Film, The Sixth Sense.
Ja, 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 genau.
Ich sehe, so stelle ich mir die
tote Mensch.
Und ja. So habe ich dich vor Augen. Ich sehe Tote.
Ja.
Geil.
Nee, ja, muss ich tatsächlich sagen. Also, jetzt kommen wir mal ein bisschen in Richtung Musik. Ja, ich habe das Ding angehört und habe es mir einfach einmal komplett durchgehört auch. Und es beginnt ja mit einem, ja, mit einem Schrei, wo man im ersten Moment nicht sagen würde, das ist ein Schrei, sondern das ist eine Gitarre.
Mhm. Genau.
Oder? Also,
ja.
Fand ich total abgefahren irgendwie. Also das hört man erst im zweiten, also oder na, der geht relativ lang, der Schrei. Und das hört man erst so nach so 3-4 Sekunden. Das ist keine Gitarre ist.
Mhm, genau.
Und ja, und das, dann wird halt geballert, ne? Baller. Ich kann auch gar nicht so viele Songs auseinander getrennt voneinander behandeln, weil
es ist so ein Fluss.
Es ist ein Ding so. Was mir aufgefallen ist, vielleicht wirst du das bestätigen können, ist, bei Slayer ist das so, dass du irgendwie so eine Art Hook oder irgendwie was hast. Und dann kommt eine Snare, wird einmal so eingeschlagen und dann wird komplett eskaliert. Und dann kommt ein Solo oder
genau.
Was, keine Ahnung, irgendwie sowas hinterher. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen das Konzept irgendwie von Slayer, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl.
Und alles wirklich extrem schnell.
Ja.
Also das...
ich habe gelesen, die haben sich damals so ein bisschen gesagt, ja, wir fanden so Punk-Geschichten ganz geil, aber irgendwie wollten wir das Ganze noch ein bisschen schneller machen als Punk. Hat uns irgendwie von der Geschwindigkeit nicht gereicht.
Merkt man.
So.
Also ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass hier Dave Lombardo, der Schlagzeuger, wirklich einer der schnellsten und technisch versiertesten ist.
Richtig.
Auch immer schön mit Double Bass.
Ja.
Das ist schon...
Das ist übertrieben. Also interessanterweise finde ich, dass das Album gar nicht so fett produziert ist, wie ich es eigentlich erwartet hätte, so vom Sounding her.
Sehr roh, ne?
Sehr roh, also fast Richtung Garage, kann man fast sagen. Also es ist nicht sehr, sehr tief basslastig irgendwie so. Aber man wirft Slayer ja immer vor Open-E-String-Geschichten einige. Mehr können sie eigentlich nicht. Aber es ist schon technisch sehr, sehr, sehr krass, was die Jungs da abgefeuert haben, auch zu dem Zeitpunkt. Es ist 86 gewesen. Ja, 86, genau. Und ich habe mir das Album einmal komplett durchgehört. Und einfach mal, weil das Album kenne ich tatsächlich aber auch besser, weil ich ein bisschen mehr mit der Band auch so ein bisschen verbinde, habe mir danach Master of Puppets angehört, was ja im selben Jahr erschienen ist von Metallica. Und das sind ja komplett andere Welten, obwohl es dasselbe Genre ist.
Ja.
Das ist dasselbe Genre.
Ja, Metallica ist halt dann doch viel fetter produziert.
Aber auch von der Geschwindigkeit eine ganz andere Nummer.
Das kommt dazu.
Ja.
Ja, und.
Und halt nicht so auf diese Geschwindigkeit ab. Also
zwei komplett gegenteilige Paar Schuhe.
Ja.
Irgendwie. Ja.
Und das fand ich ganz interessant irgendwie, so in dem Zusammenhang. Ja, wie gesagt, also die einzelnen Songs kann man gar nicht so direkt auseinandernehmen, also zumindest nicht aus meiner Sicht.
Nee.
Vielleicht stecke ich da als Nicht-Slayer-Fan auch nicht so tief drin. Aber sie gehen ja auch einfach mal zum Schnitt 2 Minuten 20 Sekunden. Ich meine, perfekte Spiellänge in der heutigen Zeit.
Für TikTok-Videos.
Obwohl ich mal gerne so ein paar TikToker sehen möchte, die zu Angel of Death da mal eben. Obwohl das ist sogar noch der längste Song, sehe ich gerade. 4 Minuten 51 Sekunden.
Ja.
Aber ja, Jesus Saves, 2 Minuten 54 Sekunden.
Das sind auch so brutal. Ja, man kann es wirklich nicht anders sagen, so brutale, in die Fresse Songs,
ja.
wo man wirklich den, das hörst du auf dem Weg zur Arbeit und kommst richtig angezündet ins Büro und brauchst keinen Kaffee
es ist,
mehr.
Es ist ja wirklich so, also ich bin hier morgens in die Bahn eingestiegen und als ich dann meinen Weg dann bis zum Hauptbahnhof hatte, da war das Album dann auch durch und dann bist du wirklich, hast du schon gesagt, wie angezündet. Da musst du dir erstmal, keine Ahnung, irgendwas zum wieder runterkommen irgendwie reinziehen.
Ein Tee.
Ja, ein Yogi-Tee oder so. Ja. Nee, ja, weil, wie gesagt, und dann hast du halt, also auf dem Album gibt es halt meiner Meinung nach zwei Signature-Songs, nenne ich sie jetzt einfach mal. Mhm. Einmal hast du vorne an, direkt Angel of Death.
Ja.
Und hinten raus wahrscheinlich der wahrscheinlich bekannteste Slayer-Song, würde ich mal behaupten, mit Raining Blood.
Ja.
Also.
Bin ich voll bei dir.
Mir würde kein anderer, South of Heaven, das Album darauf, da gibt es sicherlich auch noch den einen oder anderen Song. Aber Raining Blood ist, glaube ich, schon so der bekannteste Song.
Auf jeden Fall. Zusammen mit, also später, also ich wundere mich gerade, weil ich hatte das Album viel älter in Erinnerung, aber das Album God Hates Us All ist von 2001. Ui. Also das hätte ich auch noch so in den 90ern verortet.
Ja.
Und da ist ja der zweite Track The Sibyl drauf mit dem berühmten Refrain God Hates Us All. und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich kann mich noch erinnern, als also das Album, worüber wir gerade sprechen von Slayer, das war auch mein erstes Slayer-Album.
Okay.
Und keine Ahnung, wie alt ich da war. 14, 15. Und da hatte ich halt auch so diesen klassischen Moment, okay, sowas darf man, das geht. Erstens, dieses Cover, dieses Band-Logo, dieses wirklich unfassbare Provozieren mit Nazi-Symbolen, mit Nazi-Geschichte.
Und dieses irgendwie gefühlt menschenfeindliche Album habe ich irgendwie, also finde
genau.
Ich.
Genau. Also wer sich so ein bisschen für Geschichte interessiert, die NS-Zeit ist eh das größte Verbrechen der Menschheit an sich, aber auch dieser Josef Mengele, was der da in Auschwitz an den KZ-Häftlingen für Menschenversuche gemacht hat. Das ist unglaublich,
ja.
Dass Menschen dazu fähig sind, was für diesen kompletten Komplex gilt.
Ja.
Und dann machst du da erstmal so einen schönen 3-Minuten-Track drüber. Krass, und das meine ich halt so damit. Okay, die trauen sich halt was. Und aber umso wichtiger. Ich meine, es muss jeder einordnen, wie er möchte, aber ich bin da auf jeden Fall nicht dabei zu sagen, ey, die Jungs von Slayer sind Nazis oder rechts, sondern
das würde ich so auch nicht
da muss man halt wirklich subtiler rangehen. Und gleichzeitig musste sich ja die Band auch immer wieder mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen. Und da denke ich halt auch, ja, aber Leute, damit müsst ihr halt auch rechnen, ne? Wenn ihr so ein Album rausbringt und dann nichts passiert, dann würde ich mir eher Sorgen machen.
Das stimmt. Das wär übel, wenn da keiner irgendwie drauf reagieren würde.
Ja.
Was ich noch habe, ist, kennst du die Version von Tori Amos, Rain in Blood?
Nee.
Die würde ich auf jeden Fall gerne auch auf die Playlist dann am Ende hauen, beziehungsweise Angel of Death. Allein wegen dem Shout am Anfang. Tori Amos hat ja auch diverse verrückte Sachen irgendwie so
Smells Like Teen Spirit.
Smells Like Teen Spirit zum Beispiel gecovert. Und wenn man ja Tori Amos so ein bisschen kennt, die sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als wenn die sowas machen würde.
Mhm.
Also, und da ist Rain Blood ist schon eine krasse Nummer, die sie da gecovert hat.
Auf jeden Fall.
Ja, das würde ich auf jeden Fall aufmachen. Und ja, wie gesagt, so schnell das Album vorbei war, so schnell ist meine Rezension zu dem oder mein ganzer Abriss dazu auch, weil es ist halt für mich ein 30-Minuten-Track, der einfach Vollgas gibt, auch ja, auf ganzer Linie. Was vielleicht noch zu sagen ist an der Stelle, die Chartplatzierung 1987 in UK hat er maximal 47 erreicht, war 3 Wochen drin. In USA Platz 94 nur, war aber 18 Wochen drin.
Und das vor dem Hintergrund, dass die ganzen Radiostationen und so weiter, dass sie ja komplett boykottiert genau, haben. Boykottiert. In dem Zusammenhang muss man ja schon sagen, okay, dafür hat es ja nicht so schlecht abgeschnitten.
Nö, genau.
Zumal das ja wirklich für das Genre auch so ein Meilenstein ist, denke ich, kann man ja schon sagen.
Ja, ja, bestimmt. Also, wie gesagt, ich bin so tief in diesem Slayer-Game dann am Ende dann doch nicht drin, aber ja, also das klingt auf jeden Fall so, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich würde auch noch gern 2 Tracks von Slayer auf die Playlist droppen. Nicht von dem Album, sondern einmal von dem 1998er Album Diabolus in Musica. Auch mal wieder mit dem CD-Cover oder Plattencover, was sehr bezeichnend ist. Da den Track Love to Hate. Habe ich immer sehr gerne beim Fahrradfahren gehört, zum Abreagieren. Und dann, ich habe es vorhin schon angesprochen, auf dem Nachfolgealbum God Hates Us All, The Sibyl. Ja, Klassiker. Und ja, hatte tatsächlich mal so eine kurze Slayer-Phase, der ich offenbar sehr wütend war. Hat sich zum Glück wieder gelegt.
Ja, ich hätte tatsächlich noch einen anderen Song, der mir aktuell auch immer wieder über den Weg läuft.
Und die Calimeros.
Ja, die müssen wir beim nächsten Mal besprechen, glaube ich. Das füllt noch einen ganz anderen Abend, glaube ich. Also, und dafür brauchen wir ganz viel Alkohol, glaube ich. Nee, tatsächlich The Temptations.
Oh.
Ja, The Temptations mit I'm Losing You. Ist mir vor kurzem bei Bremen 1 irgendwie über den Weg gelaufen, habe ich dann mal bei mir in meine private Playlist so reingehauen und seitdem höre ich den tagtäglich gefühlt, den Song. Also es ist einfach ein gute Laune-Song. Also mal genau das Gegenbeispiel zu Slayer. kann ich total gut drauf. Und dann habe ich noch einen zweiten Song, den ich noch raufhauen möchte, und zwar oder noch ein Song, den habe ich dir vor kurzem auch geschickt. Und zwar von Radio Moskau.
Jo.
Frustrating Sound.
Mhm.
Total, weiß nicht, wie kann man das beschreiben? Du hast es mit Jimi Hendrix meets
Led Zeppelin.
Led Zeppelin beschrieben, ne?
Also es ist ja genau, das war der Track, auf den ich mich da bezogen habe, war Lucky Dutch.
Ja.
Genau, aber jetzt machen wir es Frustrating Sound.
Genau. Ja, den würde ich dann auch mal raufhauen.
Ja, sehr gerne.
Oh.
Cool.
Und dann haben wir es eigentlich schon wieder abgerissen für heute, ne?
Genau, ein Stündchen.
Genau, ein bisschen über ein Stündchen.
Vielen Dank an alle, die
bis hier durchgehalten haben
und unser Gestammel und Gebrabbel nach wie vor ertragen.
Ja.
Wir sind jetzt auch schon ein paar Monate dabei, aber wir müssen sagen, uns macht es immer noch sehr, sehr viel Spaß.
Ja.
Wir hoffen euch auch. Und wenn nicht, schreibt uns jederzeit.
Was können wir verbessern?
Was können wir verbessern?
Genau.
Sollen wir nicht mehr sprechen?
Einfach mal eine Stunde Stille.
Genau. Vielleicht wäre das ja mal die perfekte Folge. Nee, aber auch wenn uns erreichen immer wieder Nachrichten mit Ideen für Themen.
Genau.
Immer her damit. Wir wollen immer unseren Horizont, vor allen Dingen unseren musikalischen Horizont erweitern. Dafür brauchen wir euch.
Ja.
Und
ansonsten ist noch zu sagen, alle wichtigen Sachen, die ihr direkt finden könnt, wollt, wie auch immer, sind in den Shownotes verlinkt. Playlist, Instagram und vielleicht noch irgendwelche anderen Links, die jetzt irgendwie Text beziehungsweise themenbezogen sind. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute, wa?
Haut rein, Leute. Hört. Ja. Wie immer fleißig viel Musik.
Seid lieb zueinander.
Und dann hören wir uns demnächst wieder.
Bleibt gesund. Reingehauen.